Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Nicht kleckern, sondern klotzen, das scheint zurzeit die Devise an den Hamburger Bühnen zu sein. Da hat die Intendantin des Hamburger Schauspielhauses Karin Bayer gerade erst zum Abschluss der Spielzeit ihren fünfteiligen Blockbuster Anthropolis auf die Bühne gewuchtet, über Aufstieg und Fall der Stadt Theben. Sehr erfolgreich übrigens. Und jetzt, da zieht das Hamburger Thalia Theater um die Ecke quasi nach. Ebenfalls mit einem riesigen antiken Projekt. Orestie 1 bis 4. So nennt der Regisseur Nikolaus Stehmann das, was er jetzt in Koproduktion mit den Salzburger Festspielen rausgebracht hat. Im Zentrum der mythische Stoff um Gewalt und Rache, ein Teufelskreis, in dem König Agamemnon, seine Frau Klytämnestra, ihr Sohn Orest und seine Schwester Elektra verstrickt sind. Gestern Abend war Premiere bei den Salzburger Festspielen in der Alten Saline auf der Pernerinsel und unser Theaterkritiker Sven Rickleffs war dabei.
Rache, 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 riefen sie, so groß war der Zorn, so tief das gebrochene Recht.
Es ist schon brutal, was sich da im engsten Familienkreis der Atriden so abspielt und alles angeblich, weil die Herrscherdynastie von den Göttern verflucht ist. Da opfert der Kriegsherr Agamemnon seine Tochter Iphigenie, um besser siegeln zu können. Da meuchelt seine Gattin 10 Jahre später den siegreich aus Troja heimkehrenden Schnöde im Bade, aus Rache für eben diesen Tochtermord. Und da eilt dann der Sohn Orest heran und metzelt wiederum in Vergeltung nicht nur seine Mutter, sondern gleich auch noch deren Geliebten. Wenn schon, denn schon. Familie kann schrecklich sein. Aischylos nahm diese blutrünstige Geschichte zum Anlass, um 458 vor Christus in seiner dreiteiligen Orestie den ewigen Kreislauf von Krieg und Gewalt, von Rache und Vergeltung anzuprangern und zugleich den Ausweg daraus in einer Art demokratischen Utopie aufzuzeigen. Nicht mehr die Erinnyen sind es, die am Ende über das Schicksal des Muttermörders Orest entscheiden sollen, sondern ein demokratisch gewähltes Geschworenengericht. Aischylos glaubte noch an das Kollektiv und vor allem an den Menschen. 50 Jahre später, da war die junge attische Demokratie schon durch die Realität ziemlich abgeschliffen, schrieb ein weiterer Dichter ebenfalls einen Orestes. Und der, Euripides, hegte schon wieder arge Zweifel am demokratischen Friede-Freude-Eierkuchen. Er ließ Orest, den Mörder, doch wieder verurteilen und seine Schwester Elektra gleich mit. Die zwei versuchen sich zwar noch am Sturm auf den Palast, mit geschwungener Axt und gekidnapptem Kind, da keimt sie also wieder die Gewalt. Und erst in seinem ironischen Schluss kratzt Euripides noch die Kurve, als auch seine Tragödie den Deus ex machina aus dem Hut zaubert. Apoll, wen sonst?
Menschen, 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 ich hab's nicht. Ihr schafft's ja einfach nicht allein, muss ich jetzt wieder warten. Na okay, ist aber doch mein Job. Augen auf der Lust.
Diese Entwicklung ist es, die Nikolaus Stehmann sichtlich bei den Salzburger Festspielen interessiert hat. Wie standfest ist eine an Konsens, Kompromiss und Augenmaß orientierte Demokratie? Und wann kippt sie wieder in das Auge um Auge, Zahn um Zahn? Deswegen sieht man nun in der 4-stündigen Aufführung auch nicht allein die dreiteilige Orestie des Aischylos auf der Bühne, sondern 2 seiner Stücke kombiniert mit denjenigen seiner literarischen Nachfolger Sophokles und Euripides. Dabei erzählt Stehmann die Orestie durchaus chronologisch nach. Nur am Schluss leistet er sich den Luxus, die 2 stark divergierenden Varianten von Aischylos und Euripides nacheinander auf die Bühne zu bringen und so gegeneinander zu stellen. Szenisch ist es wie immer bei Nikolaus Stehmann, der seine Inszenierung gern aus einer Art Labor heraus entwickelt. Der riesige Raum auf der Pernerinsel ist offen und frei, Tische und Stühle stehen herum und alles und alle, die an dieser Produktion beteiligt sind, befinden sich auf der Bühne. Techniker, Videokünstler, das Musik-Live-Ensemble, die SchauspielerInnen. Und aus dieser Situation heraus entwickelt sich langsam das Stück, das zunächst noch ganz im Geiste von Aischylos chorisch geprägt ist und aus dem sich mehr und mehr Rollen und Figuren herauslösen.
Rettet euch! Zankunft Agamemnons! Er nähert sich den dunklen Toren dieser Stadt, um Licht zu bringen in das trübe Dunkel, den hellen Schein des heldenhaften Siegs!
In der ersten Hälfte dieser Orestie funktioniert dieser performative Ansatz wirklich großartig. Vor allem auch dank eines großartigen fünfköpfigen Ensembles, das mit seinen SpielerInnen wie Sebastian Rudolph oder Barbara Nüsse immer wieder Figuren und Charaktere und ihre Schmerzen und Abgründe wie im Vorbeigehen in kurzen, individuellen Momenten auf die Bühne zaubert. Leider geht dieser Zauber dann im zweiten Teil größtenteils verloren, da Nicolas Stehmann nun seinen immer wieder zeigefingernd didaktischen Neigungen allzu offensichtlich nachgeht. Nicht nur, dass er selbst es nicht lassen kann, sich immer mal wieder auf der Bühne zu zeigen, um sich als letztlich überflüssiger Moderator in Szene zu setzen, zudem veranstaltet er auch noch eine Art immersiv-demokratisches Mitmachtheater, dass das Publikum dazu auffordert, ebenfalls über Bestrafung oder Begnadigung des Muttermörders Orest abzustimmen. Diese Unterbrechung aber nimmt jeglichen Drive aus der Performance, der sich danach trotz betont farcenhafter Schlusskurve nicht mehr recht einstellen wird. Zudem konnte Stehmann auch in seiner stark modernisierenden eigenen Textfassung der Versuchung nicht widerstehen, einige allzu deutliche apokalyptische Gutmenschenbotschaften mitzusenden. Und so hinterlässt diese eigentlich durchaus interessante und eigenwillige Orestie letztlich eher gemischte Gefühle.
Bei den Salzburger Festspielen hatte gestern Abend eine neue Orestie-Premiere, eine Koproduktion mit dem Hamburger Thalia-Theater, Sven Rickleffs berichtete. Wer in Deutschland nördlich des Aldi-Äquators wohnt, also im Gebiet von Aldi Nord, der erinnert sich sicher noch an die Tüten mit den diagonalen blau-weißen Streifen. Ein Kunstwerk war diese Plastiktüte, die vor 6 Jahren endgültig abgeschafft wurde, um durch umweltfreundliche Tragetaschen ersetzt zu werden. Ihren Schöpfer Günter Frutrunk hat die Tüte damit um mehr als 30 Jahre überlebt. Jetzt ist ein weiteres Kunstwerk von Günter Frutrunk in Gefahr, was in der Kulturszene zu einem Aufschrei geführt hat. In Düsseldorf hat Frutrunk nämlich Ende der 60er Jahre die Fassade eines Hochschulgebäudes gestaltet. Wandfüllende Mosaike aus rechteckigen Keramiken in Rot-Blau-Schwarz bzw. Blau-Weiß-Schwarz. Vom Muster her der Aldi-Tüte gar nicht so unähnlich. Und im Zuge der Sanierung und Modernisierung des Campus soll das Gebäude samt Kunstwerk abgerissen werden. Leute aus der Kultur machen sich jetzt für den Erhalt des Gebäudes stark, zum Beispiel von Museen, in denen Günter Frutrunk seit vergangenem Jahr in einer Wanderausstellung gewürdigt wird, anlässlich seines 100. Geburtstags. Auf der einen Seite also die Würdigung dieses Künstlers und auf der anderen Seite ist eins seiner Kunstwerke in Gefahr. Ist denn das Gebäude, dessen Fassade Frutrunk gestaltet hat, erhaltenswert? Das habe ich den Architektur- und Kunsthistoriker Martin Seidel gefragt.
Ich kann aus kunsthistorischer Sicht mit einem klaren Ja antworten, das Gebäude soll erhalten werden. Und zwar ist es weniger von der Form der Architektur her interessant, als eben durch die Gestaltung von Frutrunk. Das ist ein ganz bedeutendes Beispiel einer Kunst, die ein Gebäude ganzseitig oder allseitig umschließt. Und für Frutrunk selbst war dieses Gebäude so wichtig, dass er den Entwurf tatsächlich auf der Documenta präsentieren wollte. Das ist dann nur daran gescheitert, dass die Documenta sagte, nein, wir wollen lieber deine Tafelgemälde zeigen. Und das Audimax von Frutrunk ist auch ein ganz wichtiges künstlerisches Dokument der damaligen Kultur und des damaligen Kunstverständnisses. Das sieht man auch daran, dass Ende der 70er Jahre Frutrunk tatsächlich von der Bundesrepublik eingeladen wurde, den Raum der Stille im UNO-Hauptquartier in New York zu gestalten. Das war schon eine sehr wichtige, vorgeordnete Aufgabe. Und dass dafür Frutrunk von der Regierung ausgesucht wurde, zeigt eigentlich die Bedeutung und sein Renommee, das er damals hatte und auch das künstlerische Nachwirken, wie wichtig das uns heute eigentlich sein sollte.
Die Fassade ist also ein typisches Beispiel für Kunst am Bau. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man ja in beiden deutschen Staaten beschlossen, Kunstschaffende bei staatlichen Baumaßnahmen zu beteiligen. Wie sehr ist denn die Kunst am Bau in diesem Fall mit der Nutzung des Gebäudes, also mit dem Audimax, verbunden?
Das ist also bei Frutung natürlich ein spezieller Fall. Also viele Künstler, die beziehen sich jetzt einmal in einem inhaltlich-thematischen Sinn auf ein Gebäude. Sie illustrieren das regelrecht. Und das ist bei Frutung nicht gegeben, weil er eben ein abstrakter Künstler ist. Er macht eine Kunst, die auch für sich steht, aber die trotzdem nicht beliebig ist. Der konkrete Bezug zu der ehemaligen Nutzung des Gebäudes als Ingenieursschule für Maschinenwesen ist natürlich in allgemeiner Weise dadurch gegeben, dass die Gestaltung von Frutung sehr konstruktiv ist, sie ist berechnet und durchkonstruiert. Das passt natürlich, sagen wir mal, zu einer Ingenieursschule. Das sind Analogien, die hat Frutrunk beabsichtigt, und seine Kunst war insofern auch tatsächlich sozial und politisch gemeint und zu verstehen.
Nun ist nur das Problem, dass ja dieses Gebäude abgerissen werden soll. Was passiert denn mit Kunst am Bau, wenn das jeweilige Gebäude so baufällig wird? Gibt es da Beispiele?
Ja, da gibt es durchaus Beispiele. Also es ist erstmal die Frage, was das für eine Kunst ist. Kunst am Bau kann ja alles sein. Kunst am Bau kann ein Tafelgemälde sein oder eine autonome Skulptur. Die kann man dann deinstallieren und kann die an einem anderen Ort versetzen. Das geht jetzt weniger, wenn die Kunst zum Beispiel Fresken sind oder auch die Installationen. Lassen sich einfach nicht so abbauen. Auch bei Frutung wird es schwer, aber es gibt ein Beispiel in Berlin eines Hallenbades, das abgerissen wurde. Darin hatte die Berliner Künstlerin Susanne Rie ein 60 Meter langes Keramikfries angebracht und das sollte verschwinden. Da hat sich aber ein Freundeskreis um die Künstlerin gebildet und hat gesagt, das geht überhaupt nicht. Und die haben dafür gesorgt, dass die Fliesen abgenommen wurden und eingelagert sind. Und dann haben die Fliesen einen neuen Besitzer gefunden. Das wäre jetzt ein Beispiel, da überlege ich mir natürlich, wenn es bei Frutung tatsächlich zu dem Abriss kommen sollte, sollte man vielleicht darüber nachdenken, ob es Möglichkeiten der Abnahme gibt und auch der Weiterverwertung im Rahmen der Neubebauung. Also man sollte zumindest mal diesen Gedanken anticken. Also auf keinen Fall sagen, das Gebäude, wir können es nicht erhalten, und dass man dann einfach das Gebäude inklusive diese Keramikfliesen zerstören lässt. Ich denke, da sollte man es erstmal aufheben. Vielleicht irgendwann fällt jemandem bald was ein, vielleicht in 20 Jahren. Die Chance sollte man nutzen.
Wäre es denn auch möglich, dass einfach das Gebäude saniert und einem anderen Zweck übergeben wird?
Das wäre ohne weiteres möglich, aus meiner Sicht, weil das Gebäude ist ja eben thematisch nicht einseitig so festgelegt oder die Kunst, dass sie einen bestimmten Code aussendet, der, sag mal, nur auf ganz bestimmte Einrichtungen zutrifft. Es ist ja nicht irgendein Verteidigungsbau oder ein Bau der Bundeswehr eben, sondern es ist eine ganz freie Gestaltung, die passen würde. Und ich denke, gerade wenn man das Gebäude erhalten würde und knüpft an die aktuelle Planung an. Die sieht ja vor, ein Bürogebäude zum einen und dann den Neubau einer Musikschule. Das müsste ganz gut zusammenpassen.
Gerhard Matzig hat seinen Artikel in der Süddeutschen Zeitung über den drohenden Abriss des Frutung-Kunstwerks in Düsseldorf überschrieben mit von der einstigen Kunstmetropole zur Banausen-City. Fehlt denn in der Politik insgesamt, also nicht nur in Düsseldorf, sondern insgesamt vielleicht das Verständnis für die Bedeutung von Kunst am Bau?
Das würde ich unterstreichen, ja. Insgesamt fehlt das Verständnis. Gleichzeitig muss man sagen, dass ein ganz starkes Engagement vorhanden ist, die Kunst am Bau am Leben zu erhalten und sogar auszuweiten. Es ist ein gewisses Paradoxon, dass wenige Politiker sich ganz stark dafür einsetzen. Und es ist tatsächlich so, dass im Prinzip die Kunst am Bau Befürworter in einer stärkeren Position sind als die Kunst am Bau Kritiker.
Die Idee von Kunst am Bau ist ja so ähnlich wie bei der Kunst im öffentlichen Raum die, dass auch Menschen, die mit Kunst nichts am Hut haben oder sich einen Museumsbesuch vielleicht auch nicht leisten können, mit Kunst in Berührung kommen. Stichwort Demokratisierung. Wie kommt es denn, dass es da so unterschiedliche Positionen zu gibt? Also Politiker, die sagen, das ist jetzt für mich nicht so wichtig, und andere, die sich dann aber mit Werf dafür einsetzen.
Ich glaube, wenn die Menschen sensibel sind und sich für Kunst interessieren, dann sagen sie auch, die ist ganz wichtig. Und andere Leute, die sagen einfach, eine Kita zu bauen, ist viel wichtiger, als jetzt irgendwie eine Figur rumstehen zu haben, die niemand versteht. Man muss ja auch davon ausgehen, dass mal die Kunst am Bau, gerade die gute Kunst am Bau, dass die avantgardistisch ist und gar nicht so das, wie sagen, ästhetische Empfinden der Bevölkerung trifft. Und insofern ist es wirklich für mich ein hoher kulturpolitischer Anspruch einzelner Politiker zu sagen, obwohl wir damit keine Wahlen gewinnen, sind wir doch dafür, sagen wir, die Kulturstaatlichkeit hochzuhalten und die Kunst in Umlauf zu bringen, eben in dem Sinne, wie Sie es gesagt haben, dass die Leute zumindest die Möglichkeit haben, die Kunst zu sehen, dass es Kunst für alle ist, auch auf die Gefahr hin, dass die Leute die Kunst gar nicht haben wollen. Zumindest zunächst nicht. In vielen Fällen braucht Kunst ja auch mindestens eine Generation Zeit, bis sie angenommen wird. Ich denke auch, es dauert wirklich viele Jahre, bis eigentlich der Mensch sich ästhetisch entwickelt. Also jetzt der Mensch auf der Straße, der eben nicht ins Museum geht, der aber auf der Straße einer Kunst begegnet. Die findet er heute vielleicht schrecklich. Seine Kinder finden die dann vielleicht schon schön. Und die Enkel, die sagen dann, ja, das war die schöne Kunst von damals.
Das war der Kunst- und Architekturhistoriker Martin Seidel über Kunst am Bau und ihre Gefährdung, wenn wie jetzt in Düsseldorf das Gebäude abgerissen werden soll.
Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson.
Ein Satz, der seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel im Oktober nicht nur von Bundeskanzler Scholz so gesagt wurde, auch von Außenministerin Baerbock. Und erst heute hat der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter gegenüber dem Magazin Spiegel auf die deutsche Staatsräson verwiesen, um die Bundesregierung aufzufordern, Israel militärischen Beistand anzubieten. Auch in der Vergangenheit haben immer wieder Politikerinnen und Politiker davon gesprochen, wenn es um die Sicherheit Israels ging. Zum Beispiel Bundeskanzlerin Merkel bei ihrem Besuch in Israel 2008. Da stellte sie mit Blick auf den Holocaust klar:
Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Das heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar.
Immer wieder taucht also das Wort Staatsräson in Bezug auf Deutschlands Haltung gegenüber Israel auf. Dabei hat der Begriff eine jahrhundertealte Vergangenheit. Und wie Merkel und Scholz verwenden, das führt eher in die Irre, findet unser Autor Gabor Pahl.
Deutschland leitet seine Solidarität gegenüber Israel aus seiner Vergangenheit ab, dem Holocaust. Und so entsteht der Eindruck, dass Staatsräson so etwas bedeutet wie eine selbst auferlegte moralische Verpflichtung. Dabei bedeutet das Wort eigentlich genau das Gegenteil, nämlich gerade keine moralische Überzeugung, sondern eine vom nationalen Interesse geleitete. Der Begriff ist schon 500 Jahre alt und geht auf die Herrschaftstheorien von Niccolò Machiavelli und Giovanni Botero zurück. Staatsräson war bei Botero das, was dazu dient, die staatliche Herrschaft aufrechtzuerhalten. Eine besondere Bedeutung erhielt das Konzept nach dem Dreißigjährigen Krieg im Westfälischen Frieden. Dort haben die vom Krieg gebeutelten Staaten vereinbart, dass sie sich gegenseitig in Ruhe lassen, trotz ihrer vor allem religiösen Unterschiede. Katholiken hier, Protestanten dort, kein Staat sollte mehr versuchen, seine religiösen, politischen oder sonstigen Vorstellungen einem anderen Volk mit Gewalt aufzuzwingen. Vielmehr haben die bestehenden Staaten eine Existenzberechtigung und mehr noch, wenn jeder Staat im Rahmen seiner Grenzen das tut, was ihm für die Selbsterhaltung nützlich erscheine, dann diene das letztlich der Stabilität und dem Frieden. Das war der Gedanke. Und das bedeutete im Klartext auch eine Machtverschiebung innerhalb der Staaten. Nicht mehr die Kirchen sollten das staatliche Handeln bestimmen, sondern das, was für den Erhalt der Staaten gut und nützlich war, eben die Staatsräson als nationales Interesse. Das war die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs, der deshalb auch nicht immer nur positiv gemeint war, denn die Staatsräson kann ja hier und da im Konflikt stehen mit anderen Werten, etwa dem Rechtsstaat oder der Freiheit der Bürger. Hier ein Ausschnitt einer Bundestagsdebatte von 1956. Der SPD-Abgeordnete Carlo Schmidt, einer der Väter des Grundgesetzes, spricht über das in der Verfassung verankerte Recht auf Kriegsdienstverweigerung.
Wir wollten, dass durch diese Bestimmung zum Ausdruck gebracht werde, dass in diesem Staat die Staatsräson nicht als die oberste Autorität für das Handeln von Staat und Bürger anerkannt wird.
Mit anderen Worten, das Recht, den Dienst an der Waffe zu verweigern, stehe über der Staatsräson, die eher eine starke Bundeswehr verlangt. Aus Staatsräson ist die Bundesrepublik nach dem Krieg der NATO beigetreten und hat sich für das Zusammenwachsen Europas eingesetzt. Dass das im nationalen Interesse ist, darin waren sich alle Bundesregierungen seit dem Krieg einig. Und so bekräftigte das auch der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl 1985.
Eine der wichtigen Lehren, die wir aus unserer Geschichte in diesem Jahrhundert ziehen konnten, ist zur Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland geworden. Die Bindung an die Wertegemeinschaft freiheitlicher Demokratien und die Verpflichtung auf die politische Einigung Europas.
Kohls Satz macht deutlich, eine Staatsräson kann auf Werten beruhen. Aber Staatsräson und Werte sind trotzdem zunächst verschiedene Dinge. Mit Diktatoren Geschäfte zu machen oder mit Autokraten militärische Bündnisse zu schmieden, lässt sich schwerlich mit freiheitlich-demokratischen Werten begründen. Und doch kann es Staatsräson sein, das zu tun, weil es im nationalen Interesse ist, Handelspartnerschaften zu pflegen oder sich, um der eigenen Sicherheit zuliebe, mit Ländern zu verbünden, die nicht das gleiche Wertesystem teilen. Kurz, wenn ein Staat vor einer schwierigen Entscheidung steht und am Schluss die oberste Priorität für die Entscheidung ist, dass der Staat und seine Institutionen aufrechterhalten bleiben, dann ist das Staatsräson. Es ist also gerade kein Synonym für Werteorientierung. Dass Merkel und ihr Nachfolger Scholz den Begriff im Zusammenhang mit Israel gebrauchen, ist aus Sicht von Mariette Auer daher bemerkenswert. Sie ist Rechtswissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Rechtstheorie in Frankfurt und sagte im Bayerischen Rundfunk:
Eigentlich sagt Staatsräson ja, das Überleben des eigenen Staates steht über allem oder wird über alles gestellt. Und das Interessante hier an dieser Konstruktion ist, dass jetzt sozusagen stellvertretend das Überleben eines anderen Staates zur eigenen Staatsräson gemacht wird.
So habe bisher kein anderer Staat den Begriff Staatsräson ausgelegt.
Gabor Pahl war das mit einem kleinen geschichtlichen Exkurs zum Begriff der Staatsräson. Nicht nur Nina Hagen wollte ihre Urlaubsfotos in den 70er Jahren in Farbe, nicht mehr in Schwarz-Weiß. Im privaten Umfeld, da haben sich also die Farbfotos schnell durchgesetzt, ganz anders in der Kunst. Da war die Schwarz-Weiß-Fotografie schon seit dem 19. Jahrhundert etabliert und man blieb zunächst skeptisch. Farbige Bilder waren lange Zeit verpönt. Wie sich auch in der Kunst dann die Farbfotografie langsam durchgesetzt hat, das zeigt jetzt eine Ausstellung im Centre Pompidou in Metz. Barbara Grech berichtet.
Farbfotografie? Echt jetzt? Empfangen wird man in dieser sehr umfangreichen und fundierten Fotografieausstellung im Centre Pompidou Metz jedenfalls von klassischer Schwarz-Weiß-Fotografie. Das Weltall mit Sternenmeer, Schwarz-Weiß. Eine Schattenfigurinstallation von Hans-Peter Feldmann, Schwarz-Weiß. Jede Menge Fotografien und Reproduktionen der berühmten Mona Lisa. Okay, bisweilen auch in Sepia. Aber Farbe?
Oui, parce que voir le temps en couleur, ça n'est pas une exposition sur la photographie couleur.
Ja, weil die Ausstellung die Zeit in Farben sehen nicht nur eine Ausstellung zur Geschichte der Farbfotografie ist, sondern anhand von drei großen Entwicklungsmomenten die Geschichte der Fotokunst erzählen möchte. Erstens, wie man das Foto auf Papier belichten konnte. Zweitens, wie der Augenblick, die Zeit, in das Foto gebannt werden konnte. Und wie die Farbe in die Fotografie kam. Drei wichtige Momente also in der Entwicklung der Fotografie. Und die ersten beiden Entwicklungen fanden noch sozusagen in Schwarz-Weiß statt.
C'est simplement le troisième moment qui est en couleur.
So Sam Sturzé, Kurator dieser Ausstellung Voir le temps en couleur, die Zeit in Farbe sehen. Der renommierte Fotokunsthistoriker, der zuvor Leiter des Fotofestivals Rencontre in Arles war und heute die französische Kunstakademie Villa Medici in Rom leitet, hat eine Art enzyklopädischen Parcours durch die Geschichte der Fotografie in den Ausstellungsräumen geschaffen.
Es geht darum, wie die technischen Entwicklungen in der Fotografie die Ästhetik in der Kunst beeinflusst haben. Denn durch die Fotografie wurde auf jeden Fall ein eigener Kunststil entwickelt. Durch die Fotografie konnten Dinge sichtbar gemacht werden, die man vorher mit dem bloßen Auge nicht erkennen konnte. Die Fotokunst ermöglichte es, den Moment einzufangen, die Bewegung dann später in der Filmkunst. Sprich, ohne die technischen Entwicklungen würde es diese Ästhetik in der Kunst nicht geben.
Ein Beispiel dafür, das Werk von Constantin Brancusi, bekannt für seine abstrakten Skulpturen. Brancusi entdeckte sehr schnell, dass man mit der Fotografie zum einen seine Werke weltweit bekannt machen kann.
Exactement.
Genau, Brancusi hat sehr früh die Fotografie für sich entdeckt. Einfach um seine Skulpturen auch für ein großes Publikum zu publizieren. Er hat sie aber nicht nur einfach abfotografiert, sondern entdeckt, dass man mittels der Fotografie diese Skulpturen sozusagen nochmal in ein ganz anderes Licht setzen kann, eine andere Interpretation des Werkes schaffen kann.
Bildhauer und Maler, die sich der Fotografie bedienen und umgekehrt. Fotografen, die Gemälde fotografieren und daraus ein eigenes Kunstwerk schaffen. Die Grenzen sind längst fließend. Das zeigt diese Ausstellung eindrucksvoll mit den Gemälden von Gerhard Richter, die berühmte Kerze inklusive.
Weil er als Vorlage für seine berühmten Bilder Fotos benutzt hat. Er hat ja geradezu fotorealistische Gemälde geschaffen. Er hat aber natürlich nicht einfach das Foto abgemalt, sondern diese berühmte Verschwommenheit in seine Bilder gezaubert. Ein Stilmittel, das im Übrigen auch oft in der Fotokunst verwendet wird. Und so bildet das Werk von Gerhard Richter die Klammer dieser Ausstellung. Wir beginnen mit Fotografien, die große Gemälde reproduzieren, und enden mit Richter, der Fotografien gemalt hat.
Daneben vorzügliche Werke von Baroness Abbott und Hiroshi Sugimoto sowie Entdeckungen aus Archiven und Privatsammlungen, die der fotokundige Sams Durce aus aller Welt zusammengetragen hat. Ein Spaziergang durch die Geschichte der Fotokunst, der nur eine Antwort zulässt, trotz der jahrzehntelangen Debatte um die Frage, ob Abbildung als Kunst gelten kann.
Da ist die Antwort klar. Fotografie ist eine Kunstform. Eine Kunst, die reproduziert werden kann. Wie bei der Fotografie mittels Abzügen. Aber es konnten eben auch Gemälde reproduziert werden. Wir zeigen hier einen ganzen Raum voller Fotografien der Mona Lisa aus den frühen Zeiten der Fotografie. Daneben im Übrigen eine gemalte Reproduktion der Mona Lisa, eine Leihgabe des Louvre. Aber wir zeigen in dieser Ausstellung auch, dass die Fotografen selbst große Künstler waren und sind, weil sie eben diesen ganz anderen Blick auf unsere Welt haben.
Die Zeit in Farbe sehen. Barbara Gerech berichtete über eine Ausstellung zur Geschichte der Farbfotografie in der Kunst, zu sehen im Centre Pompidou in Metz. Im Michaeliskloster in Hildesheim ist heute ein Gedenkort für Menschen eröffnet worden, die in der NS-Zeit von dort aus deportiert und ermordet worden sind. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Bis 1940 beherbergte das Kloster eine damals so bezeichnete Heilanstalt für Geistes- und Gemütskranke. In den Jahren 1940 bis 1943 sind den Recherchen des Klosters zufolge mindestens 378 psychisch kranke Menschen aus der Einrichtung in der sogenannten Aktion T4 ermordet worden. Die Aktion bezeichnet den systematischen Massenmord an mehr als 70.000 Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen während des Nationalsozialismus. Das Kloster, in dem sich heute eine evangelische Fortbildungsstätte befindet, hatte seine NS-Vergangenheit gemeinsam mit ortsansässigen Geschichtsvereinen und dem Bundesarchiv aufgearbeitet. Dadurch war es möglich geworden, die einzelnen Namen der damals Deportierten zu erfahren. Im Mai jährt sich das Ende der NS-Herrschaft zum 80. Mal. Trotzdem ist die Restitution von NS-verfolgungsbedingtem Entzug von Kultur immer noch nicht rechtlich geregelt. Nachdem Deutschland die Arbeit der beratenden Kommission dazu Ende Juni schneller beendet hat als erwartet, fehlt es an einer Stelle, die auch in den Fällen zu einer Entscheidung gelangt, in denen eine Einigung bisher nicht erzielt werden konnte. Vorstöße für ein Restitutionsgesetz gibt es seit Jahren. Die Bundesregierung hat das Thema selbst im Koalitionsvertrag verankert, aber dennoch fehlt es bisher an einer rechtsstaatlichen Lösung. Ähnlich sieht es in den USA aus. Darauf weist der US-amerikanische Jurist Olaf S. Osman auf dem Portal Arts News an diesem Wochenende hin. Zwar gäbe es in den USA seit 2016 eine Restitutionsvereinbarung, die könne allerdings nur von einer kleinen Gruppe von Klägerinnen und Klägern genutzt werden, so Osman. Wenn sich ein Kunstwerk in den USA befände, das während des Nationalsozialismus seinen Eigentümern entwendet worden sei, könne über dessen Verbleib nicht durch ein anderes Land entschieden werden. Fehlurteile könnten damit nicht korrigiert werden. Deshalb fordert Osman, der am Museum of Fine Arts in Houston für Restitution zuständig ist, eine unabhängige Kommission. Es sei unglaublich, dass die USA europäische Regierungen dafür kritisiere, kein Restitutionsgesetz zu haben, ohne dass es in den USA selbst eine rechtliche Regelung dafür gebe.
Vielen Dank, Antje Allroggen. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über ein geplantes Militärabkommen zwischen Deutschland und den Philippinen. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.